Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute Abend mit Tommy Wheeler. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Am Ball, auf dem Rad und am Puck sind nur ein paar sportliche Bewegungsfelder, auf denen Sie mit mir und uns akustisch aktiv sein können. Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Themen. Finish in der Fußball-Bundesliga. Köln schöpft nach Last-Minute-Sieg gegen Union wieder Hoffnung. Homosexualität im Fußball. Können Coming-Outs Barrieren abbauen? Und nach WM-Auftaktsieg. Deutsches Eishockeyteam will auch gegen USA punkten. Starten wir mit Fußball. Was war das für eine Spannung am Nachmittag in Köln? 3 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sah der FC wie der zweite Absteiger der Fußball-Bundesliga in dieser Saison nach Darmstadt 98 aus. Dann aber machten die Kölner aus einem 1:2 Rückstand noch einen Sieg gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten 1. FC Union Berlin. Stefan Kaußen.
Der 1. FC Köln hat den direkten Abstieg vermieden und Union Berlin rutscht immer tiefer in den Keller. Die Hauptstädter führten durch die Tore von Knoche und Volland mit 2:0. Dann machte Kainz per Elfmeter das 1:2 kurz vor der Pause. Die eingewechselten Tigges und Damien Downs in der Nachspielzeit drehten dieses verrückte Match komplett. Köln gewinnt 3:2 und könnte sich tatsächlich am letzten Spieltag in Heidenheim doch noch retten.
Und schöpft damit neue Hoffnung, auch dank des Anschlusstreffers von Florian Kainz kurz vor der Pause.
Wir sind natürlich glücklich, dass wir das Spiel nur gedreht haben und müssen uns jetzt, haben uns jetzt noch ein weiteres Endspiel erarbeitet, erkämpft. Und da müssen wir uns jetzt gut vorbereiten, dass wir da in Heidenheim nochmal richtig Vollgas geben können und ja, mit dem Glauben in das Spiel reingehen, dass wir das schaffen können.
Nichts ist unmöglich, das sieht man auch beim 1. FC Union Berlin so, trotz der Last-Minute-Niederlage, so muss es richtig heißen, in Köln. Man ist zuversichtlich, den Klassenerhalt beim Saisonfinale gegen Freiburg perfekt zu machen, Trainer Marco Grote.
Und dann haben wir eben das nächste Spiel, das ist zu Hause gegen den SC Freiburg. Dann wird es halt ein bisschen schwerer, aber es ändert sich aus meiner Sicht jetzt erstmal grundsätzlich gar nichts. Also dann ist es eben in Freiburg zu Hause bei uns in der alten Försterei. Dann machen wir es da.
Tja, und Borussia Mönchengladbach, die sind schon drin geblieben, auch wenn sie in dieser Spielzeit erneut keine Bäume ausgerissen haben. Das ist ja der Lokalrivale des 1. FC Köln. Und im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, da machten die Gladbacher endgültig alles klar für ein weiteres Erstligajahr. Luise Kropf.
Für Gladbach hieß es nach diesem Spiel Haken dran an diese Saison, denn der Klassenerhalt ist nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt sicher, auch weil die Kölner noch Last Minute gegen Union Berlin gewinnen konnten. Für die Frankfurter sieht es mit Blick auf die Tabelle und die Qualifikation für die Europa League ebenfalls gut aus, nur noch rechnerisch ist ihnen der 6. Platz zu nehmen. Das Spiel in Gladbach ging flott los, Robin Hack traf früh zum 1:0 in der 9. Spielminute, in der 35. Minute glich Ebel für Eintracht Frankfurt aus. Im zweiten Durchgang waren die Frankfurter einen Tick besser drin im Spiel, konnten sich aber nicht mit einem weiteren Tor belohnen. Und so endete diese Partie hier 1:1 unentschieden.
Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 nie schlechter als Platz 6. Das ist die beeindruckende Bilanz von RB Leipzig. Auch nach dieser Saison werden die Sachsen wieder in der Champions League starten. Der heutige Gegner Werder Bremen, der backt kleinere Brötchen und freut sich auf ein weiteres Erstligajahr nach dem geglückten Klassenerhalt. Und so konnte dieses Remis heute am Nachmittag in Leipzig auch nicht unbedingt verwundern. Thorsten vom Wege.
Leipzig personell geschwächt, begann pomadig, kam nicht in die Zweikämpfe und schon gar nicht zu gefährlichen Aktionen. Bremen schaute sich das müde Treiben der Gastgeber 20 Minuten lang an und übernahm dann die Initiative. Für die Gästeführung sorgte allerdings der Leipziger Seiwald, dessen verunglückte Kopfballabwehr in die Maschen des eigenen Tores ging. Die Halbzeitführung für Werder war trotzdem völlig in Ordnung. Nach dem Wechsel spielte RB plötzlich wie RB, presste aggressiv und erarbeitete sich Chancen. Der eingewechselte Šeško nutzte eine nach Seiwald-Pass und Kopfballablage von Simakon zum Ausgleich nach einer reichlichen Stunde. Danach gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Allein Tore wollten nicht mehr fallen und so konnte Bremen einen Zähler einheimsen. RB bleibt im 10. Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen.
Und jetzt wird's emotional. Gänsehaut-Atmosphäre heute Nachmittag in Freiburg. Der Abschied von Christian Streich vor heimischem Publikum. Und Sie können sich vorstellen, dass er nach 12 Jahren in Freiburg Tränen in den Augen hatte.
Wenn wir schon wieder ein Heimspiel nicht gewinnen können, dann ist mir am liebsten dann gegen Heidenheim.
Ja, gegen den 1. FC Heidenheim, also der Heimspielabschied für Christian Streich. Emotional war es. 1:1 hat man sich getrennt.
Emotion pur in Freiburg. Das 1:1 zwischen Freiburg und Heidenheim durch die Treffer von Doan und Sessa vor der Pause. Sofort nach Schlusspfiff Nebensache. Die Verabschiedung von Christian Streich nach seinem letzten Heimspiel. Ein Gänsehautmoment. Nach 12,5 Jahren voller Erfolge Streich mit Tränen in den Augen gefeiert von 34.000 Fans inklusive der gegnerischen Zuschauer und der Heidenheimer Mannschaft. Mit einer Ehrenrunde verabschiedete sich Streich, nahm dabei sogar noch einen Flitzer in den Arm, den Ordnungskräfte kurz vor ihm noch abgefangen hatten und gerade wegführen wollten. Am letzten Spieltag in Berlin kann sich Streich zudem weiter mit der dritten Europacup-Teilnahme in Folge verabschieden. Trotz des Unentschiedens hat Freiburg darauf weiter beste Chancen.
Philipp Sommer war dies aus Freiburg vom Abschied von Christian Streich. 1:1 gegen Heidenheim haben Sie eben gehört. Und seit 18.30 Uhr, da läuft die letzte Samstagpartie des 33. Bundesligaspieltages. Und jetzt halten Sie sich mal fest, der FSV Mainz 05, der führt nach der ersten Hälfte mit 3:0 gegen den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund. Da ist man wohl ein bisschen schläfrig und feiert noch den Einzug ins Finale gegen Real Madrid. Kommen wir in die zweite Liga. Der Hamburger SV bleibt ein weiteres Jahr zweitklassig. Das ist nach der gestrigen 0:1 Niederlage in Paderborn definitiv. Wer aufsteigt und in der Relegation spielt, das entscheidet sich heute Abend und morgen zwischen Spitzenreiter Kiel, dem zweiten St. Pauli und Fortuna Düsseldorf auf Platz 3. Bereits heute konnte DFB-Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt perfekt machen. Voraussetzung war allerdings ein Sieg bei Hertha BSC. So wie im Januar, als die Lauterer im Pokalviertelfinale deutlich in Berlin gewannen. Wie es diesmal lief, sagt Ihnen Lars Becker.
Die beschlossene, aber noch nicht offiziell verkündete Trennung von Trainer Pal Dardai überlagert den 3:1 Erfolg von Hertha BSC im letzten Heimspiel der Saison gegen Kaiserslautern. Tabakovic hatte die Berliner vor über 60.000 Zuschauern im Olympiastadion mit einem an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter in Führung gebracht, der 22. Saisontreffer für den Top-Torjäger der zweiten Liga. Ritter traf dann mit einem herrlichen Freistoß zum 1:1 Ausgleich, aber Duziak brachte Hertha in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wieder in Führung. In einer überlegen geführten zweiten Hälfte traf aus 20 Metern zum 3:1 Endstand. Nach Abpfiff stand Dardai mit der Mannschaft in der Ostkurve. Es gab Sprechchöre. Eine angemessene Verabschiedung steht aber noch aus.
Gehörig unter Druck stand Hansa Rostock. Vor dem Anpfiff Tabellenvorletzter mussten die Norddeutschen auf Schalke unbedingt gewinnen. Damit hätten sie die Hoffnung auf den Klassenverbleib nähren können. Aber es kam ganz anders. Christian Schulze.
Über 61.000 Zuschauer bildeten den Rahmen für den großen Abschied von Simon Terodde. Der Kapitän bestritt sein letztes Heimspiel und beendet nun seine Karriere nach der Saison. Sportlich lief es auch für Schalke. Trotz guten Starts der Gäste von Hansa Rostock köpfte Top-Torjäger Kenan Keramann nach 22 Minuten die 1:0-Führung. Durchaus verdient kam der Tabellenvorletzte nach einer guten halben Stunde durch Singen zum Ausgleich, ehe Paul Seguin weit in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Schalke erneut in Führung brachte. Im zweiten Durchgang hatte Schalke das Spiel problemlos im Griff und war nach Platzverweis gegen Rostocks Ding über 20 Minuten lang in Überzahl. Der 2:1-Sieg von Schalke war letztlich nicht gefährdet und bringt Rostock ganz nah an den Abstieg aus Liga 2.
Dagegen bleiben der 1. FC Nürnberg und Aufsteiger SV Elversberg eine weitere Saison in der zweiten Liga. Die Franken gewannen den direkten Vergleich deutlich mit 3:0. Oliver Tubenauer.
Am Ende ist nicht alles gut für den 1. FC Nürnberg, aber mit dem Abstieg hat der Club eben auch nichts mehr zu tun. Das 3:0 hochverdient, auch wenn die Fans bis zur 43. Minute warten mussten. Dann erzielte Felix Lohkemper das erste Nürnberger Heimspieltor nach über 2 Monaten. In der 52. Minute die Vorentscheidung. Elversbergs Fellhauer verursacht einen unnötigen Handelfmeter, den Jan Jambra zum 2:0 verwandelt. Den Schlusspunkt setzte dann Can Uzun mit seinem Abschiedsgeschenk an den 1. FC Nürnberg. Alleingang durch den Elversberger Strafraum und das 3:0.
Als der ehemalige Bundesliga-Profi und frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im Januar 2014 erklärte, er sei homosexuell, sorgte das für großes öffentliches Aufsehen. 4 Monate nach seinem Karriereende sagte Hitzlsperger damals, er wolle mit seinem Outing eine öffentliche Diskussion voranbringen. Nun, seitdem hat sich in Deutschland offiziell kein weiterer Fußballer geoutet. Eventuell ändert sich dies am kommenden Freitag. Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie. Dann gibt es möglicherweise ein Gruppen-Coming-out von Profispielern hierzulande und auch in anderen Ländern eventuell. Was und wer sich damit verbindet, erläutert Raphael Späth.
Im November 2023 sorgt eine Ankündigung in Deutschland für Schlagzeilen. Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, könnten sich mehrere Profifußballer in Europa outen. Das Ganze im Rahmen einer Kampagne namens Sports Free, organisiert von Markus Urban. Urban ist in den 90er Jahren Jugendnationalspieler, beendet seine Karriere aber, weil der Druck als ungeouteter homosexueller Fußballer damals zu groß war. Unterstützung hat Markus Urbans Initiative in den vergangenen Monaten von mehreren Profivereinen aus der ersten und zweiten Bundesliga erhalten, darunter auch dem FC St. Pauli. Im Vereinspodcast erklärt Markus Urban im Dezember, dass er mit seiner Kampagne Sports Free eine Online-Plattform schaffen will, auf der homosexuelle Fußballer sich outen können.
Um die Sache mal zu lösen, zu normalisieren, also A, die ProfisportlerInnen, aber auch die Vereine zu dem Thema zu professionalisieren oder einfach gesprochen locker zu machen.
Für ein Gespräch mit dem Deutschlandfunk steht Urban in diesen Tagen nicht zur Verfügung. Im Interview mit dem Stern-Magazin dämpft Markus Urban in dieser Woche aber die Erwartungen. Aktive Profifußballer würden sich momentan noch zurückhalten, betont er. Die Spieler seien extrem vorsichtig. Keiner traue sich aus der Deckung. Er selbst habe bislang keinen direkten Kontakt zu schwulen Profis, sondern nur über Kontaktleute. Die Kampagne sei aber trotzdem schon ein Erfolg, wegen der Unterstützung der Profiklubs und der medialen Aufmerksamkeit.
Ich finde es schade, dass so eine Kampagne nötig ist,
sagt Christian Rudolph, der seit 2021 beim Deutschen Fußballbund für die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt verantwortlich ist.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Kampagne weniger aufs Coming-out zielt, sondern vielleicht eher wirklich die Kraft des gesamten Sports sammelt und wir eben den queeren SportlerInnen eine Stimme geben, die bereits out sind, aber eben nicht diese Öffentlichkeit erhalten.
Christian Rudolph erzählt, dass der DFB bisher nicht in Markus Urbans Kampagne mit eingebunden wurde.
Das fehlt mir leider bei der Kampagne, dass da ein breiteres Bündnis aufgebaut wurde, was das Ganze mit unterstützt.
Rudolph hofft zwar, dass durch ein Gruppen-Coming-out die strukturellen Probleme im Fußball offensichtlich werden.
Meine Befürchtung ist aber, dass das eher dazu beiträgt, zu sagen, geht doch. Da wird sich gern bei solchen Reaktionen zurückgelehnt, aber gar nicht weiter hinterfragt, warum es auch weiterhin keine Selbstverständlichkeit sein wird. Also eine Schwalbe macht noch kein Sommer.
Noch deutlicher formuliert es Eric Dennison, der seit Jahren über Homosexualität im Sport forscht.
It actually is a distraction.
Es ist eine Ablenkung, weil es Menschen das Gefühl vermittelt, dass das Problem angegangen wird und sich etwas verändert, obwohl das in der Realität ja nicht so ist. Es ist eine Illusion der Inklusion. Es gibt die Illusion, dass sich Dinge verändern, obwohl das in der Realität nicht so ist.
Homofeindliche Sprache gehört im Sport auf allen Ebenen noch immer zum Alltag. Das zeigen wissenschaftliche Studien, an denen Eric Dennison in den vergangenen Jahren mitgewirkt hat.
Wir haben uns angeschaut, ob das Coming-out von Athleten irgendeinen positiven Effekt hatte seit 1975. Die amerikanische NFL ist zum Beispiel eine der Ligen, in der sich am meisten aktive oder ehemalige Sportler geoutet haben über die Jahre. Aber die Studien haben gezeigt, dass homofeindliche Sprache auch dort noch Alltag ist und dass es keine sichere und inklusive Umgebung für schwule Menschen ist. Also Coming-outs verändern nichts, zumindest so, wie sie momentan stattfinden. Außer die Sportler outen sich und werden zu Aktivisten, die für Wandel kämpfen.
Die Kampagne von Markus Urban hat in dieser Woche schon ein erstes Coming-out-Video veröffentlicht. Darauf zu sehen ist Dirk Elbrechter, der bei der TSG Hoffenheim für die Social-Media-Inhalte verantwortlich ist. Er erzählt, dass er schon seit 15 Jahren in einer homosexuellen Beziehung lebe, sich aber im Fußballumfeld nie offen dazu bekannt habe. Anfang des Jahres sei er dann auf die Sports-Free-Kampagne von Markus Urban aufmerksam geworden.
Das Ganze hat den Anschluss dafür geliefert, dass ich eines Tages gesagt habe, ich möchte das jetzt so nicht mehr. Habe mich mit meinen Kollegen unterhalten, habe mich dann auch mit der Geschäftsführung der TSG unterhalten und wirklich ganz fantastische Reaktionen bekommen, was mich sehr gefreut hat und mich sehr ermutigt hat. Und ich dann auch dachte so, mein Gott, warum hast denn du jetzt eigentlich so lange darauf gewartet? Das hättest du doch schon alles viel, viel eher haben können.
wir müssen ein Umfeld schaffen, wo eben das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Menschen zu ihrer Sexualität und ihrem Geschlecht stehen können und genauso ihr Familienfoto auf den Schreibtisch stellen können.
Sagt Christian Rudolph, der in dieser Frage vor allem die Vereine in der Verantwortung sieht.
Ich würde mir wünschen, dass die Fußballvereine ja eben nicht nur die Regenbogenflagge raushängen, sondern eben auch selbst aktiv werden, selbst eigene Programme auch mit auf die Beine stellen, also auch Schulungsmaßnahmen, Netzwerke anbieten für ihre MitarbeiterInnen. Also ich sehe FußballerInnen ja nicht nur als irgendwie was Gesondertes, sondern es sind MitarbeiterInnen der Vereine. Die Vereine haben zahlreiche Angestellte in den Geschäftsstellen. Wenn wir da nicht schaffen, ein offenes Klima zu schaffen, wie wollen wir das denn auf dem Fußballplatz schaffen?
Raphael Späth war dies über ein mögliches Gruppen-Coming-out am 17. Mai von Fußballern. Dann ist der internationale Tag gegen Homophobie. Die Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling forscht seit vielen Jahren zum Thema Homosexualität im Fußball und berät auch schwule Fußballer. Vor der Sendung hat mein Kollege Maximilian Rieger, der heute eigentlich diese Sendung hätte moderieren sollen, aber krank ist, gute Besserung an dieser Stelle, mit Tatjana Eggeling gesprochen. Zunächst wollte er von ihr wissen, warum es im Sport vor allem homosexuellen Fußballern schwerfällt, sich zu outen.
Das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was der Fußball für uns ist in unserem Land. Fußball ist immer noch traditionell ein Männersport und wird verbunden, das Sporttreiben an sich wird verbunden mit sehr traditionellen Männlichkeitswerten, mit Härte, Durchsetzungsvermögen, ganzer Kerl, Schmerzunempfindlichkeit. Und dazu gehört immer auch die ganz fest verankerte Vorstellung in unseren Hirnen, solche Männer können nur heterosexuell sein. Und demgegenüber steht eben das Bild eines schwulen Mannes, der eher als verweiblicht, weich, nicht sehr robust, kann keinen Ball treten. Also Schule und Ballspiele geht irgendwie nicht zusammen in unseren Vorstellungen. Und mit diesen Bildern und mit diesen Gegensätzen, was heißt es dann im Gegensatz zu einem harten, durchsetzungsfähigen, heterosexuellen Mann schwul zu sein, sind es ganz andere Bilder, die damit verknüpft werden. Und im Fußball selber ist es so, dass die auch tradiert werden, diese Werte. Also wir nehmen Fußball tatsächlich als eine so von Männlichkeitswerten geprägte Sportart wahr. Auch unsere Vorstellung von Kameradschaft im Sport ist an die Vorstellung eines heterosexuellen Mannes geknüpft. Und damit wächst du, wenn du anfängst, Fußball zu spielen, in einem Klima auf, wo du sehr schnell merkst, oh, Schwulsein ist hier nicht die Norm und ist auch nicht besonders erwünscht oder wird zumindest nicht besonders unterstützt, dass du dich outest.
Wie kann man dieses Männlichkeitsbild verändern? Sind da die Vereine in der Pflicht, die Medien, die Fans? Wer ist da verantwortlich dafür, dieses Männlichkeitsbild ein Stück weit aufzubrechen?
Ich weiß gar nicht, ob das der gute Ansatz wäre, dieses Bild aufzubrechen. Das ist nämlich sehr mühselig, weil es ja nicht nur im Fußball sehr verankert ist, sondern auch sonst in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es geht eher darum, klarzumachen, dass auch Schwule gut mit dem Ball umgehen können, dass es dem Ball völlig egal ist, welche sexuelle Orientierung der Spieler hat, der ihn tritt, oder Hautfarbe oder Körpergröße oder Religion, sondern dass es darum geht zu zeigen, Fußball kann alles sein. Fußball können alle Menschen spielen, egal wo sie herkommen, wie sie fühlen, welche Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung sie haben. Ich glaube, es geht eher so, um diese Bilder aufzubrechen und zu sagen, Fußball kann alles. Fußball ist tatsächlich für alle da, macht allen Spaß. Und wenn sie es gemeinsam tun, sowieso noch mehr. Ich glaube, das wäre der Ansatz. Und da könnten Vereine und Nachwuchsleistungszentren und so weiter noch viel, viel deutlicher werden, dass diese Vielfalt und diese Möglichkeit, dass alle Leute Fußball spielen können, die Spaß daran haben, dass das geht.
Sie haben jetzt die Nachwuchsleistungszentren erwähnt, die ja die Ausbildungsstätte sind für junge Fußballer, die dann auch in den Profibereich hineingehen. Inwiefern sollte das da Thema in den Nachwuchsleistungszentren sein? Und ich höre raus, bis jetzt ist das aus Ihrer Sicht zu wenig.
Das ist auf jeden Fall zu wenig, denn sonst müssten wir uns diese Fragen, mit denen ich mich seit über 20 Jahren beschäftige, nicht mehr stellen. Es geht darum, und das also ist auch so eine Erfahrung aus anderen Lebensbereichen, nicht nur des Sports. In der Arbeit mit Jugendlichen kann man schon ganz viele Steine aus dem Weg räumen von bestimmten festgefahrenen Vorstellungen, wenn man frühzeitig damit anfängt. Also man kann das ganz gut sehen, kleines Beispiel. Jugendliche, die mit lesbischen Tanten und schwulen Onkels aufwachsen, für die ist es völlig normal, dass es das auch gibt. Die stellen das nicht in Frage, die machen dann auch keine abwertenden Bewegungen. für die ist das sozusagen auch möglich. Man kann auch anders lieben. Und wenn du das in die Nachwuchsleistungszentren so reinträgst, dass du einfach sagst, ja, Menschen sind sehr unterschiedlich, schau dir das an. Wir schauen vielleicht auch, dass ihr mal mit Schwulen oder Lesbischen oder Transmenschen sprecht, damit ihr eine Anschauung habt und seht, ach, die sind einfach nur anders, aber die sind auch Mensch. Dann hat man diese ganzen Schwierigkeiten von vornherein schon ganz schön eingedämmt. Denn viel von dem, was Probleme bereitet im Umgang mit Abweichung, ja, mit dem, was nicht der Norm entspricht, also lesbisch, schwul, trans, inter und so weiter, wenn wir dann auch noch in das größere Spektrum der Unterschiede reingehen in dieser Richtung, das hat einfach damit zu tun, dass die Menschen sozusagen die Abweichungen zu wenig kennen. Also, und was du nicht kennst, macht leicht Angst. Oder man wehrt es einfach ab und will lieber gar nichts darüber wissen, weil es kompliziert ist, sich damit zu beschäftigen. Wenn es aber sozusagen schon Alltagswissen ist und in die alltägliche Erfahrung eingegangen ist, dann macht es auch keine Angst mehr.
Thomas Hitzitzberger hat bei uns im Sportgespräch gesagt, dass nicht die Fans seine größte Sorge waren, bevor er sich geoutet hat, sondern die Mitspieler, weil er nicht wusste, ob sein Coming-out das Teamgefüge stören würde und weil er in der Kabine zuvor in manchen Kabinen homofeindliche Sprüche gehört hat. Ist das aus Ihrer Sicht auch für andere Spieler die größte Hürde, nicht zu wissen, wie die Kabine reagiert, die Mitspieler?
Ja, das ist sicherlich die größte Hürde, weil ich denke, dass die Fans, die kann man leicht einholen. Die Fans, die sind loyal zu ihrem Verein. Ja, die lassen auch mal Schmährufe los gegen Spieler gegnerischer Mannschaften. Das ist klar, das gehört auch zum Fußball. Da reicht es aber, wenn der Stadionsprecher oft genug eingrifft und sagt, wir wollen hier keine homophoben Äußerungen. So, da kann man sich relativ drauf verlassen, dass die Fans nicht das Problem sind, sondern die Strukturen im Fußball. Du hast ja auch in der Kabine eine ganze Mischung an Leuten aus verschiedener Herkunft, verschiedener kultureller Hintergründe. Und es ist wirklich schwer einschätzbar, ob deine Mitspieler dann noch mit dir spielen wollen oder Befürchtungen haben, neben dir unter der Dusche zu stehen.
Inwiefern können Vereine genau das dann moderieren, also wenn es jetzt tatsächlich Coming-outs geben würde in nächster Zeit, was müssten die Vereine dann tun, um diese Spieler zu unterstützen?
Indem sie ganz klar, wie sie es auch im Thema Rassismus schon seit Jahren tun, sagen, wir sind hier ein offener Verein, wir sind für verschiedene Lebensweisen offen und das wünschen wir uns auch. Und entsprechend möchten wir auch, dass die Teams intern miteinander so umgehen, dass es möglich ist, dass alle miteinander Fußball spielen. Also, dass sie sich da ganz, ganz klar positionieren, aber auch zum Beispiel Coaching-Angebote in den Vereinen machen, wenn sie merken, da gibt es Spieler, die Schwierigkeiten mit schwulen oder muslimischen oder schwarzen Kollegen haben, dass man sagt, okay, dann setzen wir uns doch mal zusammen. Woher kommt es eigentlich? Was ist es, was euch da so plagt? Was ist es, was euch ungute Gefühle macht? Wieso seid ihr da so abweisend gegenüber jemand oder macht abfällige Witze über schwarze oder schwule Spieler, dass man das auch in den Teams einfach begleitet auflöst, damit alle erkennen können, es ist völlig wurscht, was einer glaubt, wie einer liebt oder welche Hautfarbe er hat.
Es gibt ja auch in anderen Sportarten kaum offen homosexuelle Sportler, weder in Teamsportarten noch in Einzelsportarten. Der Fokus liegt in Deutschland eben auf den Fußball, aber generell ist das ein Problem des Männerspitzensports?
Es ist generell ein Problem des Sports, weil auch andere Sportarten und Sport insgesamt immer noch, wie wir am Anfang auch besprochen hatten, mit bestimmten Männlichkeitswerten einhergeht. Und das macht es eben insbesondere für Schwule schwierig, sich zu outen, auch in anderen Sportarten, auch im Rudern oder im Handball oder im Tennis. Und es gibt gerade im Profisport, da kommt ja noch was erschwerend dazu oder was vielleicht gar nicht erschwerend, aber zusätzlich hast du da ja auch noch die Frage der Sponsoren und des Verdienstes und der sozusagen des Marktwertes.
Aber wenn ein Sponsor sich im Jahr 2024 gegen einen Spieler entscheiden würde, weil der homosexuell ist,
das können die heute guten Gewissens nicht mehr so machen wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Und es gibt ja auch tatsächlich Sponsoren, die auf der anderen Seite unterwegs sind. Also ein schönes Beispiel ist Amélie Mauresmo, Tennisspielerin. Als die sich geoutet hat, hat sie etliche Sponsoren verloren, die mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten wollen, hat aber auch welche gewonnen.
Maximilian Rieger hat sich mit der Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling über die noch immer vorhandene Tabuisierung von Homosexualität im Fußballsport unterhalten. Rekordweltmeister Brasilien kann dem Klischee nach auf ein nie endendes Reservoir an Talenten zurückgreifen. Sie wissen schon, kicken an der Copacabana oder auf den Bolzplätzen in Rio oder Sao Paulo. Alle fußballbegabten Mädchen und Jungs in Brasilien haben einen Traum. Sie wollen so berühmt werden wie Stürmerin Marta oder Neymar. Der Weg zum Profi ist wie überall auf der Welt beschwerlich und hart. Anne Herberg hat sich beim wichtigsten Nachwuchsturnier des Landes umgesehen.
Wer nach oben will, der muss sich hier beweisen. Beim Brasileirinho, Brasiliens wichtigstem Wettbewerb für junge Fußballer. Auf dem Rasen geht es um weit mehr als den Pokal. Fast alle hier träumen denselben Traum. Ich möchte in Europa spielen, bei Bayern München, bei Liverpool. Und ich möchte meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen. Samuel Henrique, 14 Jahre jung und fast 1,80 Meter groß, gilt als Stürmerhoffnung seiner Generation, spielt bei einem Zweitligisten, doch er will weiter. Am Zaun lehnen auch an diesem Tag Dutzende Talentscouts. Thiago Freitas will Samuel Henrique für sich gewinnen. Palmeiras, aktuell brasilianischer Meister, habe bereits Interesse signalisiert. Er ist eine einzigartige Mischung eines Panthers und eines wendigen Eichhörnchens. Er hat es in seinem Blut. Thiago Freitas, blau-graues Polohemd und goldgerahmte Aviator-Brille, ist Brasilien-Chef von Roc Nation Sports. 2013 gegründet vom US-Rapper Jay-Z. Real Madrids Shootingstar Vinicius Junior steht unter Vertrag und Bayer Leverkusen-Verteidiger Arthur. Einen brasilianischen Spieler zu decken, das ist schwer. Er ist wendig, kreativ. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Finte macht, ist groß, auch weil sein Alltag darin besteht, ständig Lösungen für schwierige Probleme zu finden. Und kein Sport kann dir einen so raketenhaften Aufstieg bescheren. Er hat es geschafft. Endrick Felipe Moreira de Souza, von allen nur Endricki genannt. Er gilt als Brasiliens neues Wunderkind. Im Juli geht es nach Madrid für eine Ablöse von 45 Millionen Euro. Ich bin sehr glücklich. Beim Videospielen habe ich immer Real Madrid ausgewählt, weil das einfach eine Mannschaft ist, die immer phänomenale Spieler hatte. Das Training ist hart, der Alltag getaktet. Der Speiseplan wird genauso kontrolliert wie sein Schlaf und die Zeit mit seiner Freundin. Dazu paukte Endricki schon früh Spanisch und Englisch. Wie geht er mit dem großen Erwartungsdruck um? Schon in jungen Jahren musste ich Verantwortung übernehmen, wusste, dass Druck auf meinem Rücken lastete. Ich habe immer Fußball gespielt, um das Leben meiner Familie zu verbessern. Und nachdem ich das geschafft hatte, wurde ich leichter. Das hat mich gestärkt. Meine Freude ist zu spielen und die Familie glücklich und gefestigt zu sehen. Eine Erfolgsstory. Eine von wem? Brasilien ist mit über 1200 ins Ausland exportierten Spielern vergangenes Jahr zwar mit Abstand Talent-Exportweltmeister, doch der Konkurrenzkampf ist knallhart. Nur 0,05% aller Talente ergattern später einen Profivertrag im Ausland, gibt auch Thiago Freitas zu. Die großen Clubs formen die Athleten, aber gleichzeitig brechen sie auch viele junge Spieler, zermalen große Träume. Denn die Anforderungen sind extrem hoch. Jedes Jahr muss der Sportler eine neue Herausforderung meistern, sich steigern. Die wenigsten schaffen es bis ganz nach oben. Zurück bei Samuel Henrique. Er lebt mit seiner Familie am Stadtrand von Belo Horizonte in einer armen Gegend neben der Autobahn. Die ganze Familie sitzt feierlich im Wohnzimmer, um zu sehen, wie ihr Sohn den Vertrag mit Roc Nation unterschreibt. Und der unterzeichnet stolz. Ich werde es schaffen, oder? Ich werde gut spielen, gut trainieren und dafür sorgen, dass es die Mühe wert war.
Anne Herberg. Anne Herberg über Brasilien als Fußball-Talentschmiede. Bleiben wir noch einen Moment beim Fußball, wechseln aber die Sportart. Er ist großer Fan des VfB Stuttgart, bei dem er Mitglied ist und ist selbst ein erfolgreicher Kugelstoßer. Paraleichtathlet Nico Kappel. Gut eine Woche vor der Weltmeisterschaft in Kobe in Japan hat er gerade seinen eigenen Weltrekord um 8 cm gesteigert. Die neue Bestmarke liegt jetzt bei 15 Meter und 7 Zentimeter. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob er diesen großen Wurf genauso gefeiert hat wie die Champions League-Qualifikation der VfB-Fußballer.
Also ich würde sagen, ich glaube, in dem Moment habe ich tatsächlich meinen Weltrekord etwas mehr gefeiert, wobei ich natürlich vor meinem Lieblingsclub den Champions League-Einzug, insbesondere nach den letzten Jahren, auch sehr, sehr genieße und ich mich sehr da auf die neue Saison freue. Meine Freundin kriegt schon die Krise, als ich gesagt habe, ab sofort ist auf Dienstag oder Mittwoch VfB. So schlimm ist es nicht. Also von daher, ja, ist natürlich nicht so ganz zu vergleichen, aber ich glaube, beides sehr tolle Geschichten jetzt von VfB Stuttgart und da können wir uns drauf freuen.
Alles für den Verein, kann ich da nur sagen. Wie bei Ihrem letzten Weltrekord 2022 haben Sie auch in Hechingen Ihre neue Bestleistung erst im 6. und letzten Versuch aufgestellt. Haben Sie starke Nerven?
Ja, das ist vielleicht immer so der letzte Versuch, so alles oder nichts. Also ich hatte ja schon wirklich einen sehr guten Wettkampf bis dahin, stand bei 14,94, was ja schon eine mega Weite ist. Und dann waren es nur 5 Zentimeter zum alten Weltrekord. Ich habe mich an dem Tag gut gefühlt. Dann habe ich gesagt, okay, also klar, man riskiert dann einfach, versucht noch ein bisschen schneller zu sein, noch mehr Dampf zu geben. Und wenn man dann trotzdem noch die Kugel trifft, also technisch sauber stößt, dann kann es halt passieren, dass dann wirklich einer noch ein bisschen weiter rausrutscht. Und ja, es ist mir im 6. Versuch gelungen. Die Zuschauer haben super mitgemacht. Es war eine tolle Stimmung. Und das macht natürlich dann mega viel aus. Und dann, ja, ist auch mal möglich, dann einfach nochmal im 6. Versuch nochmal einen richtig rauszuhauen.
Kommen wir mal zu der Stimmung. Ich habe mir mal die Bilder von Ihrem Weltrekord bei Instagram angesehen. Das Jump-and-Fly-Meeting, so heißt es in Hechingen, hat ja einen besonderen Charakter. Mögen Sie Sportfeste dieser Art im kleineren Format?
Ja, absolut, weil dadurch natürlich die Zuschauer und die Fans viel, viel näher rankommen. Ne? Also es ist ja dann wirklich so, dass quasi nur die, also in einem großen Stadion quasi jede einzelne Disziplin so ein bisschen abgesteckt ist und quasi sich jeder frei bewegen kann, jeder Zuschauer. Und dann war es eben gerade so beim Kugelstoßen, wird es dann so zu einer kleinen Arena. Ne? Also es sind dann wirklich nur, dann nur das Kugelstoßen, sind dann, sag ich mal, 30 auf 30 Meter ganz grob, wo die Leute dann drumherum stehen. Und dann entsteht da schon ein besonderes Flair. Und das macht dann schon viel aus. Also es gibt ja immer wieder so Sportevents oder immer mehr davon. Und das hat schon nochmal einen ganz besonderen Reiz, wie wenn man das jetzt vergleicht, wenn man dann im großen Stadion ist, da dann natürlich auch sehr viele Zuschauer sind oder natürlich auch nochmal deutlich mehr sind, aber das dann gar nicht so direkt innen ankommt, ne, wenn dann so viel parallel passiert.
Das besondere Flair kann die Athleten und Athletinnen motivieren. Nach dem Wettkampf, habe ich gelesen, haben sie erklärt, sie wussten, irgendwann könnten sie die magische 15-Meter-Grenze knacken. Was hat sie so sicher gemacht?
Ja, man merkt es natürlich dann im Training, ja, wenn es da schon mal ganz gut läuft, wenn man da seine Leistungen weiter verbessern kann. Also ich habe meine Trainingsbestleistung in den letzten Wochen dann verbessert, habe sehr konstant gestoßen, hatte 2 super Trainingslager, wo wirklich alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Also keine Verletzungen, keine Krankheit, top durch den Winter gekommen. Und das ist dann schon so ein bisschen das Zeichen, dass es möglich ist, dass man ganz gut drauf ist. Es ist immer so, im Training stoße ich auf jeden Fall nicht so weit wie im Wettkampf, aber trotzdem im Vergleich, man muss ja immer dann das Gleiche miteinander vergleichen. Eben sonst zum Training war es eben nochmal deutlich konstanter, nochmal deutlich besser. Und dann war es eigentlich so in den letzten 1-2 Wochen eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann tatsächlich auch dann im Wettkampf so richtig funktioniert. Jetzt ist uns das gelungen. Jetzt freue ich mich natürlich, steht da jetzt auch noch ein bisschen was an in dieser Saison. Ist ja eine sehr vollgepackte Saison für uns. Und jetzt hoffe ich, dass ich da natürlich dann anschließen kann.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Sie fliegen jetzt mit einem Weltrekord zur Weltmeisterschaft nach Japan. Ich kann mir vorstellen, Sie sind ziemlich euphorisch.
Ja, das auf jeden Fall. Das muss man dann natürlich erstmal so ein bisschen verarbeiten. Ne? Also die 14,99 standen jetzt ja auch lange und das war ja dann schon immer die Frage, ja, wann fallen die 15? Ist es möglich? Jetzt ist es gefallen, eine Woche oder 1,5 Wochen vom WM-Finale in Japan. Da jetzt erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt nicht das Ende und so, dass quasi der Körper so ein bisschen runterfährt und sagt, oh, wir haben es geschafft, super, wir haben über 15 gestoßen, sondern dass das jetzt eigentlich erst so der Start ist in die Saison rein. Da muss man jetzt schon sich ein bisschen drauf konzentrieren und sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, mit meinem Trainerteam, mit meinem Umfeld, das kriegen wir ganz gut hin. Ich mache ja auch morgen tatsächlich nochmal einen Wettkampf und bevor es dann nach Japan geht. Und dann gelingt uns das dort hoffentlich auch.
Das heißt, Wettkämpfe im unmittelbaren Vorfeld der Weltmeisterschaft als Vorbereitung auf die WM?
Ja, also mich stört das immer nicht. Also ich mache dafür den Sport. Ich meine, sonst, ja, wir haben eh schon immer zwei lange Trainingsphasen, sag ich mal, von November bis Januar oder von eigentlich eher von September bis Januar und dann auch nochmal von März bis Mai, wo wir ja gar keine Wettkämpfe haben. Deswegen bin ich dann schon froh, wenn dann im Sommer die Wettkämpfe stattfinden, dann versuche ich auch wirklich viele zu machen, so wie es dann eben dann reinpasst, aber zumindest einen die Woche. Ja, damit man einfach auch im Flow bleibt, im Rhythmus bleibt. Und dafür machen wir das Ganze ja auch. Nicht nur in der Trainingshalle oder auf dem Trainingsplatz zu stehen, sondern dann auch die Wettkämpfe zu machen, das zu genießen und dann zu gucken, was auch rauskommt. Und genau, sonst haben wir das in der Saison auch. Jetzt ist die WM sehr früh in der Saison. Da sind natürlich dann auch viele weitere Wettkämpfe. Und genau, die sind auch immer top organisiert, jetzt wie Hechingen und so. Das macht einfach auch Spaß. Und das ist vom Flair, ja, das hört sich immer blöd an. Klar, bei der WM geht es um viel mehr. Aber nicht jede Veranstaltung hat so einen Reiz. Und deswegen nimmt man das dann einfach auch gerne mit.
Sie waren ja schon mal Weltmeister. Was halten Sie denn diesmal für möglich?
Ja, ich würde es natürlich gern wiederholen mal wieder, weil es ist schon eine Weile her. Ja, 2017 bin ich Weltmeister geworden. Seitdem war es immer die Silbermedaille tatsächlich bei der WM. Und von daher, das wäre natürlich schon der große Reiz jetzt. Gehe natürlich jetzt mit breiter Brust da rein. Ich habe auch gehört, das japanische Bier soll ganz gut sein. Am Abend vor dem Wettkampf gibt's immer noch ein Bierchen, damit ich gut schlafen kann. Und dann müsste das ja eigentlich ganz gut funktionieren, dann auch am nächsten Tag.
Aber erst die Arbeit und dann das Vergnügen, würde ich vorschlagen an dieser Stelle.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ein Bier, wie gesagt, ist immer ein Ritual. Ein Bier am Vorabend gibt's immer.
Jetzt haben wir ja noch einen Höhepunkt natürlich, und zwar Anfang September geht es dann zu den Paralympics nach Paris. 2021 in Tokio haben Sie Bronze geholt, 2016 in Rio sogar Gold. Was nehmen Sie sich denn dafür vor?
Ja, das ist natürlich jetzt noch eine Weile hin. Natürlich, ich habe schon mal einmal Gold gewonnen, das wird man natürlich gern wiederholen. Jetzt gibt es aber meistens ja auch noch andere, die das auch gerne machen würden. Von daher denke ich, wird es auf jeden Fall spannend werden. Wichtig ist bis dahin, jetzt gesund zu bleiben, fit zu bleiben, genauso weiterzumachen wie bisher. Und dann klappt es hoffentlich auch da mit einem ganz weiten Stoß, mit einem Stück über 15 Meter, vielleicht dann nochmal ein bisschen weiter bis dahin. Und wenn dann noch einer drüber stößt, dann wäre ich auch mit einer Silbermedaille zufrieden. Aber ich hoffe natürlich, dass ich dann die größte Weite am Ende der 6 Versuchen dann haben werde.
Dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Das war Nico Kappel im Gespräch mit Sport am Samstag. Am Donnerstag hat der Parakugelstoßer seinen eigenen Weltrekord um 8 cm verbessert und freut sich nun auf die Weltmeisterschaft in der japanischen Stadt Kobe. Sie haben es eben gehört. Herzlichen Dank, Herr Kappel, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne. Ich sage danke.
Die Tour de France hat er bereits zweimal gewonnen. Die Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Flandern-Rundfahrt konnte er ebenfalls schon für sich entscheiden. Der Giro d'Italia allerdings, der fehlt noch in der Titelsammlung von Tadej Pogacar. Im gestrigen Zeitfahren baute der slowenische Radprofi seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Ob er auch auf der 8. Etappe erfolgreich war, weiß Holger Gersker.
Es war die zweite Bergankunft und es gab den zweiten sicheren Sieg des Topfavoriten. Diesmal begnügte sich Tadej Pogacar mit einem überlegenen Sprintsieg aus einer kleinen Favoritengruppe heraus. Zusammen mit dem Zeitfahren hat der Slowene damit 3 der ersten 8 Etappen dieser Rundfahrt gewonnen. Alles deutet darauf hin, dass er nach 2 Tour de France Gesamtsiegen nun erstmals auch den Giro d'Italia für sich entscheiden kann. Obwohl noch 13 Etappen zu fahren sind, konzentrieren sich die Verfolger in der Gesamtwertung ganz offenbar schon auf die Plätze auf dem Podium neben Pogacar. Aus deutscher Sicht sorgten in einer Ausreißergruppe Simon Geschke, einer der ältesten im Feld, und Georg Steinhauser, einer der jüngsten, für Aufmerksamkeit. Allerdings hatte ihre Fluchtgruppe bei der Dominanz der Mannschaft um Tadej Pogacar nie eine echte Chance.
Die German Football League, GFL, ist gewissermaßen die erste Bundesliga für American Football der Männer hierzulande. 8 Vereine starten in die heute beginnende Saison, darunter der amtierende Titelverteidiger Potsdam Royals. Besonders freuen sich die deutschen Fans schon jetzt auf ein Gastspiel der nordamerikanischen Profiliga NFL. Konstantin Eckner stimmt sie ein.
Die Kartennachfrage für die deutschen Spiele der NFL war im vergangenen Jahr enorm. Auch in diesem Jahr wird der American Football Zirkus aus den Vereinigten Staaten ein Spiel in Deutschland austragen. angetrieben vom generellen Hype, den die NFL hierzulande entfacht hat. Die heißen Football-Monate sind zugleich die meteorologisch kalten, denn in der Regel geht die NFL-Saison von September bis Februar. In den Sommermonaten gibt es dafür in Europa nationale Wettbewerbe, wie die German Football League. Die GFL startet an diesem Wochenende in ihre neue Spielzeit und hofft, von der Football-Euphorie zu profitieren.
Wenn man heutzutage über American Football spricht, verwechseln es immer weniger Menschen mit Rugby. Und das ist schon mal ein riesiger Vorteil.
Sagt Torben Dill, Geschäftsführer des Ligaverbunds GFL.
Durch Mainstream-Fernsehen ist das in der jetzigen Generation auf jeden Fall ein Hype. Wir dürfen aber nicht vergessen, wo wir eigentlich herkommen. In den 90er Jahren hat man schon mal durchgehend große Events im American Football in Deutschland gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich auch hier eine Zielgruppe, die wir eventuell mit der nationalen Liga in der Zwischenzeit verloren haben. Das heißt, wir haben sowohl eine ältere Generation als auch eine junge Generation, die wir mit American Football erreichen können.
Immer mehr Menschen wollen, ob als aktive Helfer oder Zuschauende, dabei sein. Gerade der Trend bei den Zuschauerzahlen zeigt nach oben. Das hat auch Jens Thorsten Müller, der Präsident des amtierenden Meisters Potsdam Royals, in den vergangenen Jahren erleben dürfen. Allerdings hält American Football besondere Herausforderungen bereit.
Es ist halt ein Riesenkader. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Sportarten und den musst du bewegen. Ja, beim letzten German Bowl sind wir also nur, was das Team angeht, mit 96 Spielern, Betreuern, Staff angereist. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes in der NFL. Da sind das dann doppelt so viele.
Die Defensiv- und Offensivabteilungen sind voneinander getrennt. Aufgrund der Vielzahl an Positionen sind die Kader aufgebläht. Um sie zu füllen, müssen Vereine wie die Royals nahezu weltweit scouten. Potsdams Meisterquarterback Jalen Henderson etwa kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten, hat aber vor seinem Wechsel nach Deutschland in Japan gespielt.
Ich glaube, dafür braucht man auch ein besonderes Talent und das hat bei uns unser Offense-Coordinator David Saul, der wirklich in den Nächten mit den besten Footballspielern in der Welt, die halt nicht in der NFL spielen, in Kontakt ist, sich verlinkt und immer wieder dran ist und einfach auch guckt, wer spielt wo, wer ist interessant, wer passt vom Charakter her auch von der menschlichen Seite zu uns.
Durch die großen Kader müssen die Vereine recht hohen finanziellen Aufwand betreiben, selbst wenn viele Spieler in der GFL kaum mehr als eine Aufwandsentschädigung bekommen. Zugleich kämpfen einige Standorte mit Widrigkeiten, beispielsweise der Verfügbarkeit von Stadien. Die Royals mussten das Karl-Liebknecht-Stadion von Babelsberg verlassen und in den Luftschiffhafen umziehen. Der bauliche Fortschritt hat aber lange Zeit zu wünschen übrig gelassen. Torben Dill sagt:
Deutschland ist ein Fußballland, danach kommt Handball, dann vielleicht Basketball und Eishockey und das ist auch sehr, ja, sehr standortabhängig sozusagen. Wer einen Eishockey-Standort hat, da ist Eishockey dann immer eine sehr, sehr große Sache. Da ist American Football noch nicht. Ich sage bewusst noch nicht, weil wir von den Zuschauerströmen her sicherlich irgendwann dahin kommen und möglichst sozusagen in kurzer Zeit dahin kommen, dass wir uns diese Lobby von den Zuschauerzahlen her erarbeiten.
Ein Vorteil der GFL liegt sicherlich darin, dass die Spiele mehrheitlich im Sommer stattfinden, außerhalb der Hochzeiten anderer Sportarten. Außer es gibt eine Fußball-Heim-EM. Allerdings absolviert auch die privat organisierte European League of Football ihre Spiele im Sommer und zieht mehr Fans an. Durchschnittlich mehr als 4.000 Menschen haben 2023 die ELF-Spiele besucht. Die German Football League kam auf 1.700. In der ELF erhalten die Spieler zudem meist mehr Geld. Entsprechend wechseln immer wieder Spieler der GFL zur europäischen Konkurrenz. Die GFL ist zugleich auf freiwillige Helfer angewiesen, um den Spielbetrieb durchzuführen. Denn im American Football benötigt es nicht nur viele Spieler für die Kader, sondern auch jede Menge Freiwillige für die Versorgung und das Rahmenprogramm für die im Football üblichen Pausen. 30 bis 40 Personen brauche man an einem Spieltag, sagt Jens Thorsten Müller. Selbst beim Training helfen die Fans.
Wenn wir um die ganz normale Trainingsbetreuung gucken, da haben sich wirklich Fans gefunden, die sagen, wir kümmern uns um das Team. Das sind immer 3, 4, 5 Personen beim Training. Ja, also jedes Training wird ja mit der Drohne aufgenommen. Also brauchst du mindestens 2 Drohnenpiloten, falls mal einer im Urlaub ist oder so.
Da ist es gewiss von Vorteil, dass die Football-Euphorie nicht zuletzt aufgrund der NFL ein neues Hoch erreicht hat.
Und in Potsdam, da schien die Sonne am Luftschiffhafen für den deutschen Meister Royals. Zum Saisonauftakt gab es einen 56-21 Erfolg gegen Aufsteiger Hildesheim in Waders. Die deutsche Mannschaft wird doch nicht schon wieder? Mit einem spektakulären 6-4 gegen die Slowakei ist das DEB-Team in die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik gestartet. Um 20:20 steht schon das nächste Match auf dem Spielplan, dann sind die USA der Gegner. Und vor dieser Begegnung spreche ich nun mit unserem Reporter Burkhard Hupe live in Ostrava. Guten Abend.
Guten Abend.
Vor dem Blick nach vorn gönnen wir uns nach diesem tollen Start aber erstmal einen Blick zurück. Was hat Ihnen beim Sieg gegen die Slowaken besonders gut gefallen?
Also eine ganze Menge Dinge, aber vor allen Dingen, dass die deutsche Mannschaft in der Lage war, in Stresssituationen Auswege zu finden und dann auch wieder das gegnerische Tor zu treffen. Die Slowaken waren ein paar Mal in diesem Spiel drauf und dran, die Nummer komplett ins Gegenteil zu verkehren. Und dann kamen eben die Tore zum richtigen Augenblick und hat sich das bewahrheitet, was man vorher schon gedacht hat, dass die Deutschen nämlich sehr viel Qualität im Offensivspiel haben, aber dass es hinten noch ein bisschen klemmt. Und das hat man dann eben auch an den 4 Toren insgesamt, an den 4 Gegentoren gemerkt.
Sie haben es eben angesprochen, das Team von Trainer Harald Kreis hat sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich nach der 2-0-Führung nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sehen Sie da neue Punch-Qualitäten eventuell?
Also nach diesem ersten Spiel jetzt so endgültige Urteile zu fällen, da tue ich mich ein bisschen schwer, aber es war auf jeden Fall verheißungsvoll. Man muss ja immer berücksichtigen, dass die Slowaken auch ein sehr, sehr starkes Team hier nach Ostrava geschickt haben. Es gibt viele Experten, die glauben, dass die Slowaken tatsächlich auch bis zum Ende in diesem Turnier mitspielen. Das heißt, dass sie unter die besten 4 kommen. Das Personal dafür haben sie. Und dann in so einem Spiel mit so einer Kulisse, die darf man auch nicht außer Acht lassen. Von den 9.000 Zuschauern in der Halle hatten bestimmt 8.000 ein slowakisches Trikot an. Da zu bestehen, das war aller Ehren wert. Aber es ist eben nur ein Spiel, es ist ein Sieg, es sind 3 Punkte. Und insgesamt wird man sicherlich 11 oder 12 brauchen, um ins Viertelfinale zu kommen.
13 Spieler vom Silbermedaillengewinn bei der letzten WM sind noch im Kader. Hilft das, auf ein eingespieltes Ensemble zu vertrauen? Stichwort Teamstärke?
Ja, auf jeden Fall. Also all diese Spieler wissen, wie so ein Turnier funktioniert, wissen, worauf es in der Kabine, außerhalb der Kabine ankommt. Und man hat auch das Gefühl, dass auf dem Eis schon wieder sehr gut füreinander eingestanden wird, dass da auch manchmal Schmerzen in Kauf genommen werden. Also nur ein Beispiel, wenn du die Scheibe verlierst im Aufbauspiel, der Gegner kommt an den Puck und zieht sofort ab, dass sich dann der Nächstbeste sofort reinwirft in diesen Schuss, egal wie weh das tut. Und wenn man das dann sieht, dann weiß man, okay, die Mannschaft ist intakt. Aber sie hat heute vorm Spiel gegen die USA tatsächlich auch schon die ersten Verletzungssorgen. Nico Sturm ist der prominenteste Ausfall heute Abend. Der NHL-Stürmer aus San Jose hat eine Verletzung. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, hat er sich gestern zugezogen und fällt heute vorerst aus. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass er vielleicht sogar für das komplette Turnier ausfällt.
Die USA sind in wenigen Minuten um 20.20 Uhr der zweite Gegner. Der tritt fast komplett mit NHL-Profis an. Ganz kurz, also auch deshalb ein deutlich härterer Kontrahent als die Slowaken?
Ja, das ist natürlich eine enorme läuferische Qualität. Das ist eine sehr junge Mannschaft, eine sehr optimistische Mannschaft, die gestern gegen die Schweden zu hoch mit 2-5 verloren hat. Erst in der Schlussphase hat man alles auf eine Karte gesetzt, den Torhüter vom Eis genommen und dann eben noch 2 späte Gegentore ins leere Tor kassiert. Also das ist eine Mannschaft, die man unbedingt auf dem Zettel haben muss. Die Amerikaner waren in den vergangenen Jahren fast immer im Halbfinale. Jetzt wollen sie endlich mal wieder ins Finale kommen und den Titel holen. Das ist ein weiter Weg, aber diese Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial.
Und was trauen Sie den Männern von Harald Kreis zu?
Alles. Also das muss man einfach so sagen. Die sind so selbstbewusst. Wenn das Turnier eine Dynamik kriegt wie im vergangenen Jahr, traue ich dieser Mannschaft alles zu, auch den letzten Schritt.
Burkhard Hupe, herzlichen Dank. Er war dies live aus Ostrava vor dem 2. Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ab 20.20 Uhr gegen die USA. Und damit geht diese Sport am Samstag-Sendung so langsam zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben eine Menge gehört über die Fußball-Bundesliga, den Abstiegskampf dort. Und da kann ich Ihnen noch sagen, dass es im Spiel zwischen Mainz und Dortmund immer noch 3-0 für die Mainzer steht. Schön, dass Sie, wie gesagt, dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und einen schönen Sonntag. Mein Name ist Tommy Wheeler.